Kunstradio.
Radio Kunst.
25 Jahre Kunstradio. Geschichten.
Zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe zur Geschichte der Radiokunst auf Österreich 1 begrüßt sie Anna Socek. Anlass für diese Reihe, die einmal pro Monat im Kunstradio zu hören ist, ist ein Jubiläum. Heuer wird das Kunstradio 25 Jahre alt und wir möchten Entwicklungen und Tendenzen darlegen, die das Kunstradio über diesen Zeitraum und schon vor seiner Gründung geprägt haben. Die Geschichten, die wir in der heutigen Sendung hörend betrachten, handeln von Vernetzungsstrukturen, die Künstler teilweise mitentwickelten, und von Technologien, die sie sich aneigneten, um miteinander ortsungebunden zu kommunizieren. Und das, bevor das Internet aufkam und Vernetzung völlig neu definiert wurde. Hören Sie eingangs einige Statements von Kunstradio-Protagonisten über das Wesen vernetzter Projekte. Zunächst ist das Heidi Grundmann, Radiojournalistin und Gründerin dieser Sendung. Seit den 1970er Jahren hat Grundmann zahlreiche Projekte begleitet, kuratiert und mitorganisiert. Dann ist Robert Adrian zu hören, ein Pionier der Telekommunikationskunst, einer Frühform vernetzter Kunstprojekte. Und schließlich noch Andres Bossart und Norbert Matt, beide Künstler, die seit den 1990er Jahren an unterschiedlichen Netzwerkprojekten teilgenommen und diese initiiert haben. Dass hier die Rede aufs Internet kommt, ist ein kleiner Vorgriff, denn so weit kommen wir in dieser Stunde gar nicht. Wir haben aufgrund der Fülle des Materials beschlossen, dem Thema vernetzte Projekte zwei Sendungen zu widmen. Die heutige dem Zeitalter vor dem Internet und eine kommende Sendung den späteren Projekten.
Das ist natürlich das Wesen von vernetzten Projekten, dass man da etwas entlässt in das Netzwerk und man weiß nicht, was damit passiert. Und das ist ja genau das, was heute auch so diskutiert wird, auch gerade von den Literaten in Bezug auf Google-Bücher zum Beispiel und so weiter. Es ist alles dasselbe Problem und das hat sich aber damals eben in diesen Projekten ganz deutlich gezeigt. Und das ganze Problem war auch, das dann also den Verwertungsgesellschaften zu melden, was da eigentlich alles gesendet wurde. Ein Albtraum natürlich. Ne? Der Werkbegriff war zur Disposition gestellt und der Autorenbegriff auch, denn man hat ja oft dann gar nicht mehr gewusst, von wem was kommt, weil das ist ja dann schon nur noch in Ausschnitten dahergekommen oder schon wieder als Teil von einem Remix und so weiter und so fort.
Wenn man arbeitet mit Kommunikationsmedien, das heißt, du baust einen Raum zwischen zwei Plätzen und in der Mitte dann Künstler treffen und tauschen dann Ideen aus oder was immer. Aber was passiert ist dann skulpturell, insoweit das es mit Raum zu tun hat. Das ist ein bildhauerisches Problem oder skulpturelles Problem. Und in diesem Richtung habe ich gearbeitet, weil ich bin bildender Künstler. Und so Kompositionen, die sind interessiert mich nicht.
Das Tolle ist, dass es ja nicht mehr ein Netz ist, das einer alleine als Instrument versteht, sondern es sind mehrere Knoten. Und es ist eigentlich eine Utopie, dass wir als Menschen in solchem Radionetzwerk gemeinsam agieren können. Das ist noch mehr als sich verstehen, das ist noch mehr als Musik machen, einfach die gleichen Klänge hören, das ist reden, Musik spielen und zusammen denken gleichzeitig.
Das Internet war ein neuer Raum, der sich so fast explosionsartig geöffnet hat. Also ein Raum, der sehr stark gewachsen ist, fast exponentiell gewachsen ist. Man hat sich da gedacht, wenn ich jetzt eine Website mache, dann kann sich das 1 Million Leute anschauen und im nächsten Jahr vielleicht 2 Millionen und dann 10 Millionen. Und hat sich gefühlt, als könne man jetzt ohne Zwischenstufe Menschen direkt erreichen.
Norbert Matt erzählt, er habe sich vom World Wide Web, als es in den 1990er Jahren aufgekommen ist, Unmittelbarkeit und Zugänglichkeit für den nicht nur künstlerischen Austausch erhofft. Diese Vorstellung von einem Raum, in den sich jeder, ungeachtet von Status und Aufenthaltsort, einklinken kann, liegt auch der Kommunikationskunst der 1970er Jahre zugrunde. Ausgehend von der Mail Art, die das Postsystem als tragendes Netzwerk und Raum nutzte, begannen Künstlerinnen und Künstler, sich anderer Systeme zu bedienen. Das Repertoire an Möglichkeiten erfuhr mit der technologischen Entwicklung ständige Erweiterungen. Zum Telefon kamen Fax, Bildübertragungen und Vorformen von E-Mails und Chats hinzu. Robert Adrian erläutert seinen Netzbegriff mit einem Verweis auf zeitgenössische Technologien.
Diesen ganzen Netzwerk, das wir hier verwenden, sind eigentlich mit dem Stromnetz verbunden. Weil ohne Strom geht gar nichts. Das heißt, der Grundnetzwerk ist Strom. Aber der Kommunikationsnetz ist Post. Und einfach diesen Übertragungssystem, das wir verwenden haben, war Telefon. Und das heißt, wenn man angefangen hat, diesen neuen Systeme, Faxmaschinen, Computersysteme und so weiter an den Telefon zu schließen, plötzlich sieht man das Telefon wieder zuerst mal. Es ist verschwunden gewesen. Es war so allwesend, dass man das Telefon gar nicht merkt. Und plötzlich kommt dann Bilder aus dem Telefon und so weiter. Und plötzlich ist das Telefon, das ganze Telefonnetz ist plötzlich sichtbar, brauchbar und präsent. Und ich meine, aus das kommt dann das ganze Netz, die ganze Kommunikation, das ganze Internet und so weiter. Ist ein Telefonsystem an sich. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo das Telefonnetz verwandelt sich in mit Radio zusammen und so weiter. Und das wird jetzt, ja, komplizierter. Ein programmiertes Medium, die versuchen einfach das Internet als quasi Broadcast-Medium zu verwenden. Obwohl es prinzipiell wie ein Telefon ist, es ein Kommunikationsmedium ist. Und so weiter. Es ist immer in Flux. Kompliziert.
Robert Adrian hat den elektronischen Raum immer als skulpturalen Raum begriffen.
Sobald es eine Telefon-Connection gemacht ist, dann hat man einen Raum. Und was in diesem Raum passiert, ist dann die Kunst an sich. Und am beiden Ende hat man nur dann quasi Dokumentation von diesen Dingen. Aber das Raum ist geschaffen mit den Connection. Und wenn die Maschinen ausgeschaltet sind, ist der Raum weg. Das heißt, es gibt wirklich eine Kommunikationsskulptur sozusagen.
Robert Adrian stammt aus Kanada und lebt seit Anfang der 1970er Jahre in Wien. Bei einem Media Art Event traf er 1978 auf den Künstler Bill Bartlett, ebenfalls Kanadier, der in der Provinz British Columbia einen Artist Run Space leitete. Bartlett arbeitete von dort aus an sogenannten Telekommunikationsprojekten. Es ging ihm dabei vor allem darum, Alternativen zu den Kommunikations-, Produktions- und Distributionskanälen des etablierten Kunstbetriebs zu schaffen. Bartlett war es gelungen, die Timesharing-Firma IP Sharp für Telekommunikationskunstprojekte zu gewinnen. Das hieß, dass interessierte Menschen, nicht nur Künstlerinnen und Künstler, in jenen Städten rund um die Welt, in denen IP Sharp-Büros unterhalten wurden, via Telefon zum Ortstarif Zugang zu einem internationalen Computernetzwerk mit einem Zentralcomputer in Toronto finden konnten. IP Sharp war eigentlich wie E-Mail und man konnte sogar mit der Conference-Funktion chatten. Der Vorteil vom IP-Sharp-System war, erzählt Heidi Grundmann, dass die Benutzung für Künstler erschwinglich war.
Für Künstler war es ganz wichtig, dass das billig war, weil Zugang zu Satelliten hat man nur höchst selten gefunden. Und da gibt es zwar einige sehr schöne Projekte der Satellitenkunst, aber der Zugang war also schwierig, selbst in Nordamerika, weil er auch viel teurer war als einfach via Telefon zu kommunizieren.
1979 veranstaltete Bill Bartlett das Projekt Interplay. Mit den Künstlern Robert Adrian und Richard Griesche als Beteiligter in Österreich war es das erste international vernetzte Kommunikationsprojekt, an dem auch Künstler von Europa aus teilnahmen. Adrian und Griesche kommunizierten vom IP Sharp Büro in Wien mit Künstlern an anderen Orten, die IP Sharp Niederlassungen hatten, in Canberra, Edmonton, Houston, New York, Toronto, Sydney und Vancouver. Unterdessen saß Heidi Grundmann gemeinsam mit dem Leiter des Wiener Büros von IP Sharp im ORF-Studio, von wo aus Interplay live im Radio gesendet wurde. Damals in der Vorläufersendung des Kunstradios, in Heidi Grundmanns Sendung Kunst heute. Rückblickend meint sie, dass die Live-Sendung für die Hörerinnen und Hörer ein einziges Rätsel gewesen sein muss.
Man hat ja immer wieder nur das Rattern von dem Printer gehört und dann halt ist vorgelesen worden, dass der schreibt Hallo, wir haben noch keine Verbindung oder so irgendwie.
An dieser Stelle wäre es angebracht, einen Ausschnitt aus der Live-Übertragung zu spielen. Jedoch müssen wir Sie enttäuschen, es gibt keinen.
Leider ist die Sendung nicht mehr da. Denn bei mir, das war eine Live-Sendung. Die Lisbeth Böhm hätte kommen sollen auch. Und die war dann krank oder was. Auf jeden Fall war es noch hektischer, als es sonst schon gewesen wäre. Und da hat niemand den Knopf gedrückt und den Mitschnitt gemacht. Das ist ja nicht die einzige Live-Geschichte, die nicht dokumentiert ist, weil es so ein Stress war, weil ja immer viel zu wenig Leute waren und viel zu wenig Mittel, wo dann einfach im Eifer des Gefechtes dann vergessen wurde, den Knopf zu drücken.
1979, als Interplay stattfand, war auch das Jahr, in dem einige wichtige internationale Künstler nach Österreich kamen, um an der Ausstellung Audio Scene 79 teilzunehmen, in deren Rahmen auch ein Symposium und Performances stattfanden. Mit dabei war auch der kanadische Künstler Hank Bull, der sich nach der Mail Art dem Radio als Raum und Medium seiner Kunst zugewandt hatte. In seinem Vortrag bei der Audio Scene 79 erklärte Hank Bull, dass Radio, wie jede sogenannte Intermedia Art, die Kunstwelt, die normalerweise zwischen dem Künstler und dem Publikum vermittelt, umgeht. Die internationale Kommunikation zwischen Künstlern sei ein wichtiges Netzwerk, meinte er. Zurück in Vancouver begann Hank Bull, mit Wiener Künstlern wie Robert Adrian zu kommunizieren.
And that's when we realized there was this connection between Vancouver and Vienna. Partly because both cities are at the end of the line. In those days, Vienna was the end of Europe before the Iron Curtain. And Vancouver was at the end of Canada. So, for example, when Americans would go to Europe, they would always go to Paris and to London, maybe Berlin. But Vienna was far. It was only a few artists who got as far as Vienna. And the same, when Europeans would come to Canada, they would go to New York, Montreal, Toronto, but then they realize to go to Vancouver, it's 6,000 kilometers more. It's like going to Vladivostok, you know, so it was very few artists who came here. So we always felt a little bit far away, and it was nice to be at, you know, in a sense, one end of the network to the other end of the network. And we had a friendship. So then it turned out that the exchanges were happening quite frequently. So we developed this idea of a sort of virtual city, a city of the imagination or a city in the ether, a city in the air, somewhere between Vancouver and Vienna, and that became a kind of motif.
Bull hatte die Idee zu Vancouver, einer virtuellen Stadt im elektronischen Raum zwischen Wien und Vancouver. Unter dem Label Vancouver fanden in den 1980er Jahren einige Telekommunikationsprojekte statt und noch heute wird die Vancouver-Verbindung etwa im Rahmen der jährlichen Arts Birthday-Feiern aufrechterhalten. Gemeinsam mit dem Wiener Büro von IP Sharp entwickelte Robert Adrian, einer der Protagonisten von Vancouver, im Anschluss an Interplay ein einfaches Kunstaustauschprogramm mit dem Namen Artex. Das steht für Artists Electronic Exchange Network.
Nach diesen ersten Erfahrungen war ich total begeistert. Und das war so interessant, weil Kommunikation so außer Post, Mailart und so weiter, hat man sehr wenig Kontakte mit Künstlern außer europäischem Feld oder die Amerikaner waren so angeschlossen, reisen
war damals auch sehr teuer. Telefonkosten waren sehr, sehr hoch. Und dieses System scheint wirklich eine Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen über die IP-Sharp-Systeme. Mein Partner in diesem Fall war Bill Bartlett in Vancouver. Und Bill und ich haben angefangen, dann einen einfachen System zu bauen und versucht dann, die IP-Sharp das zu überreden, dass die das machen. Und eigentlich glücklicherweise in Wien war eine Manager von der IP-Sharp-Firma und der hat sich interessiert. Das war Gottfried Bach heißt er. Und zu dritt haben wir das quasi ein neues Programm entwickelt, sagen wir. Das hat angefangen als Artbox, das heißt von dem Mailbox-Programm, wir haben das Artbox genannt. Und das war dann, die ersten Tests haben wir gemacht Ende 1979, so Anfang 1980. Es ist durch verschiedene Versionen gegangen. Im Ende war das dann Artex genannt, Artist Exchange Network. Und es hat ungefähr 30 bis 40 Teilnehmer, das heißt über die ganze Welt verstreut. Wo immer ein IP-Sharp-Büro war, war das möglich, Konstanz zu schließen. Und diesen Projekt war, diesen Mailbox-System war nicht nur für Organisationen und für das Network-Aufbau und Pflegung, sondern auch als Medium benutzt.
Einfach in der Handhabung und günstig im Betrieb ermöglichte Artex neue Produktionsformen. Eine verteilte Autorenschaft konnte dauerhaft den experimentellen Artex-Raum für künstlerische Praktiken nutzen. Mitglieder der Artex-Community organisierten im Laufe der 1980er Jahre internationale Telekommunikations-Events, die Entwicklungen der 1990er Jahre vorwegnahmen. 1982 verwirklichte Robert Adrian mit Hilfe des Artex-Netzwerks im Rahmen der Ars Electronica das Projekt Die Welt in 24 Stunden für Telefax, SlowScan-TV und Computer. Dieses Projekt, ein Teil der virtuellen Stadt Vancouver, verband Künstler und Künstlerinnen in 15 Städten auf drei Kontinenten 24 Stunden lang miteinander. Jede Station wurde von Linz aus angerufen, und zwar immer um 12 Uhr Ortszeit, der Mittagssonne um die Welt folgend, und eingeladen, Arbeiten, Improvisationen und Statements in den jeweils verfügbaren Medien auszutauschen. Die meisten Stationen verwendeten mehr als ein Medium, manche setzten alle Medien simultan ein. Gemeinsam mit Helmut Mark, Jelko Wiener, Karl Kubacek und Gerhard Taschler gründete Robert Adrian 1983 die Gruppe Blix. Das erste einer Reihe von gemeinsamen Projekten war die Telefonmusik, organisiert 1983 zwischen Wien, Berlin und Budapest. Telefonmusik war ein Versuch, das Telefon, das damals am einfachsten einsetzbare elektronische Kommunikationsinstrument, dazu zu verwenden, einen gemeinsamen Raum für Künstler zu schaffen, der die ideologischen Barrieren, die Europa trennten, aufheben sollte. Ein Raum zwischen dem westlichen Wien, dem geteilten Berlin und Budapest im sogenannten Ostblock.
In Osteuropa damals war es nicht so einfach. Mit Telefon war es keine Kommunikation, kein Problem. Es ist nur, dass wir das zahlen könnte. Das heißt, wir haben ein Budget von der Kulturservice, haben drei Telefone und haben gleichzeitig alle drei. Und dann können wir alle drei miteinander verbinden und einfach das zusammenschließen mit unserer Telefontechniker, dass es in den Mischpult kommt. Das war ziemlich kompliziert und organisatorisch sehr anstrengend.
Die Telefonmusik der Gruppe Blix zwischen Berlin, Wien und Budapest 1983. Im gleichen Jahr fanden noch andere Telefonmusiken statt, zum Beispiel zwischen Wien und Vancouver, benannt Vancouver 4. Als neue Technologie kam hier noch Slowscan-Television hinzu, eine Form der Bildübertragung über die Telefonleitung.
Das war eine Art von Bildtelefon. Das hat man also das Bild zuerst digitalisiert und dann auf Soundkassette, Audiokassette gespielt. Und dann am anderen Ende wurden diese Daten dann wieder dekodiert und wieder zum Bild. Dazu gab es ein eigenes oder gibt es immer noch ein eigenes Gerät, dass er von einer Firma Robot, also ich weiß gar nicht, ob das Gerät Robot heißt oder die, eben die Firma. Und dieses Gerät war eigentlich in Österreich von der Post nicht genehmigt. In Kanada war es aber sehr wohl genehmigt, denn es war sogar, glaube ich, zunächst eine kanadische Entwicklung und war eigentlich für Amateurfunker gedacht. Also die österreichische Post war da also sehr streng, wie sie auch zum Beispiel mit Piratenradio sehr streng war. Aber trotzdem also ist also auf diplomatischem Wege aus New York so ein Robot hier in Wien angelangt.
Erzählt Heidi Grundmann. Das Projekt Vancouver 4 wurde von Robert Adrian initiiert, der in Vancouver Artist in Residence der Organisation Western Front war. Hank Bull, Künstler und Mitbetreiber der Western Front, lud Künstlerinnen und Künstler ein, in Vancouver Performances zu machen und Konzerte zu spielen. Darunter Gerald Jupiter Larsen und Mona Hatoum. In Wien hatten sich unter der Leitung von Helmut Mark zur gleichen Zeit Künstler wie Heimo Zobernick, Markus Geiger, Max Dühlmann und Richard Fleißner, die als Hallofern auftraten, vor Publikum versammelt. Hören Sie einen Mitschnitt.
Was?
Ja.
So, wir senden jetzt?
Ja.
Okay.
Und wer kommt jetzt? Was ist das?
Das sind Hallofern.
Hallofern, okay.
15 Minuten.
Gut, okay. Can you hear me?
Hello?
Yeah, kannst du mich hören?
Ja, sehr gut.
Okay. Ja, das ist gut durchgekommen.
Ja, toll.
Bist du jetzt fertig mit der Senden?
Ja.
Okay.
Anders als ähnliche Projekte ist dieser künstlerische Austausch zwischen Wien und Vancouver im Jahr 1983 in einem von der Western Front produzierten Video gut dokumentiert. In einem aktuellen Interview, das wir für diese Sendung geführt haben, kommentiert Robert Adrian die telematische Veranstaltung bei laufendem Video.
Ich war dann in Vancouver und die Partners waren in Wien. Das war die Gruppe, wo ich der Hauptgruppe zugehört. Die Blix-Gruppe hat das in Wien gemacht mit Helmut Mark und Jelko Wiener und Lehrling und so weiter haben das technisch betreut in Wien. Das heißt, in Wien es war am Abend, in Vancouver war das Vormittag. Also wir haben so ein Brunch gehabt und die haben eine Party gehabt am Sonntagabend in Wien.
Abwechselnd gab es Performances in Wien und Vancouver, die über Videomonitore an beiden Orten gesehen und gehört wurden.
Das war 1983. Ich meine, das war ein Versuch, eine Fernsehsendung zu machen mit Telefon. Und das man weg vom Satelliten und riesen aufwendige Sachen. Das heißt, man sagt, okay, wir können das als Künstler selber machen. Man braucht nur so ein bisschen Unterstützung und ein technisches Know-how und wir machen irgendwie wir bringen das den Inhalt zueinander. Ja? Das heißt, das war dann hierhin zurückgespielt. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich das irgendwie zusammengebaut haben. Das war dann so irgendwie für einen Traum von mir, dass man wirklich mit mehreren Telefonleitungen gleichzeitig könnte man ein Verschiedenes machen. Ja, das heißt, und du brauchst nur Telefonbudget. Das heißt, jemand, was der Budget für das war, ich glaube, vom Western Front, die haben das in ihr Programm. Das heißt, Video-Editing und so weiter und so fort war das da. Die Telefonkosten haben wir übertragen von Wien, soweit ich erinnere. Und ich glaube, die waren 10.000 Schillinge.
Aufgetreten ist auch eine Gruppe namens Burning Voice, die die Eigenschaften der Bildübertragungstechnologie SlowScan gut zu nutzen wusste. Das Standbild baut sich Zeile für Zeile auf, 8 Sekunden lang. Sobald es fertig ist, wird es vom nächsten überschrieben. Der Sänger von Burning Voice warf sich, wie im Video zu sehen ist, alle paar Sekunden in eine andere spektakuläre Pose.
Das ist eine geniale Benutzung von diesem System. Weil man spielt dann alle 8 Sekunden ein Bild ab. Und diesen englischen Sänger oder ich weiß nicht, was er war, der ist aufgetaucht und jemand hat mich gekannt. Und er hat sofort kapiert, um was es geht. Und er hat dann seine Band mitgebracht, so eine kleine Komposition. Und er hat auf die Kamera geschaut und sagt, und er hat jedes Mal ein neues Bild hergestellt. Er hat sofort kapiert. Und das ist ein Medium. Das ist einfach, jedes ist quasi ein Snapshot.
Die Künstlerin Mona Hatoum, die damals im Winter 1983 ebenfalls als Gastkünstlerin in Vancouver war, lieferte eine Performance zu einem zuvor aufgenommenen Kassettenloop. There is so much I want to say, lautet der Text. So much I want to
say. Sie war auch in Residence an der Western Front und vor einer Woche oder so und hat ein paar Performances gemacht. Und es war dann ziemlich beinhartes Moment, weil gerade als wir da waren, das war November, Dezember 1983, war gerade die israelische Armee in der Shatila Camp in Lebanon, wo ihre Familie lebt. Sie ist Palästinierin. Und die sind bürgerliche Familie eigentlich. Ja. So irgendwie vertrieben aus Haifa oder so irgendwo, alles verloren, ganze Geschäfte übernommen von den Israelis und so. Und sind in diesem Camp immer noch. Aber damals hat dann die israelische Armee die Phalange eingelassen. Und die haben über 1.500, 2.000 Leute geschossen. Das war ein richtiger Blutbad. Und das war der Sharan. Diesen Weg ist immer so umstritten. Also, es war einer von den mehr oder weniger typischen israelischen Schmähs, die es nicht selber gemacht haben. Die haben dann fakt die libanesischen Faschisten machen lassen. Und das ist der Inhalt von diesem Stück. Und sie war ziemlich, sie war in Schock, als das da war. Aber das ganze Zeit, als sie da war, so diesen ganzen November, Dezember, war das unterwegs, diese Invasion vom Libanon.
Robert Adrian zum Video, das die Western Front von Vancouver 1983 gemacht hat. Er ist übrigens auch einer der Künstler, die das Kunstradio online brachten. Die Seite kunstradio.at gibt es seit 1995. An dieser Stelle der Hinweis, dass Sie auf kunstradio.at alle Informationen zur heutigen Sendung einsehen und diese Sendung auch nachhören können.
Radio. Kunstradio.at
Heute berichten wir über vernetzte Projekte, die Künstlerinnen und Künstler aus dem Umfeld des Kunstradios realisiert haben. Der Anlass für diesen Ausflug in die Geschichte der Radiokunst, die nicht nur als auf das Medium Radio beschränkte Kunstform verstanden werden darf, ist das 25-jährige Bestehen von Kunstradio Radiokunst auf Ö1. Gegründet wurde die Sendung 1987 von Heidi Grundmann als Raum für Kunst. Bei der Durchführung größerer Medienkunstprojekte suchte das Kunstradio die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Es galt, Partner im Kulturbetrieb, bei der Kunstförderung und in den Landesstudios des ORF selbst zu suchen. 1989 arbeitete das Kunstradio zum ersten Mal mit dem Linzer Ars Electronica Festival und dem Landesstudio Oberösterreich zusammen. Zum Festivalthema Im Netz der Systeme wurde ein Radiokunstschwerpunkt entwickelt, der den Themen Live-Radiokunst, Simultanität, Vernetzung, Interaktivität und Hörerbeteiligung gewidmet war. In der langen Nacht der Radiokunst auf Österreich 1 wurden Projekte realisiert, die sowohl per Telefon als auch mit Hilfe einer interkontinentalen Live-Stereo-Schaltung aufgeführt wurden. Eines der Projekte war Hank Bulls »The Last Words of Gertrude Stein«. Die Radiohörerinnen und Hörer wurden aufgefordert, über Telefon einen Beitrag zu leisten, und zwar in Form von Fragen. Diese Fragen wurden aber nicht beantwortet, sondern zu einem Chor von Fragen in verschiedenen Sprachen gemischt. Hank Bulls Radioarbeit basierte auf einer Anekdote. Auf dem Totenbett wurde die Schriftstellerin Gertrude Stein gefragt: »Gertrude, wie lautet die Antwort?« Und sie entgegnete: »Wie lautet die Frage?« Das sollen die letzten Worte der Schriftstellerin gewesen sein. Hören Sie einen Ausschnitt aus »The Last Words of Gertrude Stein«, gesendet am 14. September 1989 live aus Linz.
Der Urheber
war. Alt ist der Erde?
Gestor er Amsterdam?
Wann ist das zu Ende?
Wer hat den Puls gekommen?
Wird's Ukraine?
Gibt es ein Diesseits im gedankenlosen Jenseits? Oh jo!
Schmuschmittagkurs.
Wann kommt so hin?
Weil ein Basilste.
Wann gehört es so?
Mit Montaneke. Mies.
Findest du ehrlich, Typ?
Also ich habe Ruhe. Ich denke ja nicht Fogung. Ich denke, was ist deine Fogung? Wann wollen wir
denn? Wem tust du ihn, die du er?
Akkurs, ne kann ich mich spänst dort nicht.
Wer kommt first? Hün oder Egel?
The Last Words of Gertrude Stein von Hank Bull. Im Herbst 1989 veranstaltete das Kunstradio ein Symposium zur Theorie und Praxis einer Kunst im elektronischen Raum am Beispiel der Radiokunst mit dem Projekttitel »Geometrie des Schweigens«. Neben einem theoretischen Teil mit Referaten, Statements und Diskussionen bestand das Projekt aus Vorführungen, Performances und Installationen. Diese wurden teilweise live im Radio gesendet. Veranstaltungsorte waren das Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck und das Palais Liechtenstein in Wien, wo damals das Museum moderner Kunst untergebracht war.
Und das war bei der Veranstaltung Geometrie des Schweigens mit dem Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck vernetzt, und zwar mit einer Digitalleitung, die extra gelegt werden musste von der Post. In Innsbruck waren die Giardini Penzeli, also Roberto Paci d'Allo war dort und Isabella Bordoni. Und in Wien war die Mia Zabelka. Und dann haben Paci d'Allo und Zabelka miteinander live zur Eröffnung interagiert von der Veranstaltung. Da war ein Bildschirm dabei, auf dem man also sehen konnte, das war so ein, eigentlich so ein, wie hat das geheißen damals, diese Kommunikation? Ja, Videokonferenz-Equipment war es eigentlich, so was also große Firmen dann auch hatten. Und das hat eben diese Digitalleitung benötigt. Und da haben wir extra aus München solche Geräte dann aufgetrieben. Auf jeden Fall war das eine große Aufregung, weil das war wirklich was ganz Neues, dass man die sich gegenseitig gesehen haben und aufeinander reagiert haben.
Erzählt Heidi Grundmann über Geometrie des Schweigens 1989. Alles hat, trotz der hohen technischen Ansprüche, gut geklappt, sagt sie, bis auf eine Kleinigkeit. Die Performance von Mia Zabelka musste verschoben werden.
Die hat sich verzögert, weil die digitale Leitung wegen großen Regens unterbrochen war. Und dann haben die das erst wieder kontrollieren müssen, die Post und so weiter. Da haben wir es einen Tag verschieben müssen. Und das war auch das Projekt, wo sie schon mit dem Geigenroboter gearbeitet hat. Es war ein sehr, Space Bodies hat es geheißen, sehr schöne Performance. Dann war aber natürlich das ganze Programm irgendwie durcheinander. Und dann war auch der Gerald Jupiter Larsen da und hat ein sehr schönes Radioprojekt gemacht, in dem Radios in einem so großen Müllbehälter, wie sie vor den Häusern stehen, in so einem Behälter war sehr viel Laub drin und da drin waren lauter kleine Radios und die haben also da heraus dann gespielt und so. Und er war wieder mit seinem schwarzen Cape und wo also... Wir haben nicht realisiert, da haben wir ihn gebeten, das zu einer anderen Zeit zu machen, es vorzuziehen, glaube ich. Und dann waren ganz bestürzte Menschen da und haben gesagt, wieso, wir sind extra aus München angereist und so, nur um den Gerald Jupiter Larsen zu sehen. Und so hat sich herausgestellt, dass der eine wirkliche Fangemeinde hat, eine internationale, als Neusischen. Aber das wusste ich einfach nicht. Und deswegen haben wir da die Pläne von diesen armen Münchnern ganz über den Haufen geworfen.
Sie hören Space Bodies von Mia Zabelka, performt 1989 bei Geometrie des Schweigens. Heidi Grundmann hatte 1991 gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern den Verein Transit gegründet, um vernetzte Projekte und Ausstellungen zu realisieren. Eines dieser Projekte, das später für den renommierten Radiopreis Prix Italia nominiert wurde, war Chip Radio von 1992. Die drei baugleichen Foyers der Landesstudios Salzburg, Innsbruck und Dornbirn wurden vernetzt. Künstlerinnen und Künstler verwendeten die vorgefundene Infrastruktur der Daten- und Übertragungsnetze zwischen diesen drei ORF-Studios als Instrument für ihre Interaktionen. Wieder mit dabei war Mia Zabelker, die in Salzburg über Körperinterfaces eine Robotergeige von Martin Riches in Innsbruck steuerte. Gerfried Stocker in Innsbruck spielte über Datenhandschuhe Kesselpauken in Salzburg und telematische Marimba in Dornbirn. Andres Bossart, der die Klangregie innehatte, interagierte in Dornbirn mit dem Sprecher in Innsbruck und steuerte die Mischung von Raumakustik und Sendesignal. Mittels vereinbarter Zeichen steuerten die Musiker den Ablauf der Performance. Zusätzlich zu den drei Netzebenen, also Video, Audio und Datennetz, konnten sich die Musikerinnen über eine eigene Tonleitung miteinander verständigen, die dem Sendesignal zugemischt werden konnte. Über die Raummikrofonierung von Andres Bossart wurde die gesamte räumliche Situation an die jeweils anderen Orte weitergegeben.
Da erzählt er heute noch, wie sie da also geprobt haben und diese drei Landesstudios miteinander vernetzt haben, nicht nur mit den schon bestehenden Netzen der drei Landesstudios, sondern auch noch mit ihren eigenen Netzen und Netzvorstellungen. Und er hat gesagt, auf einmal war dieses Erlebnis da, ich bewege mich in einem ganz anderen Raum, als ich ihn je erfahren habe. Das ist so ein Erkenntnisproblem eigentlich und Verständnisproblem, Verstehensproblem.
Die physischen Entfernungen wurden durch diese Vernetzungen durchlässig. Die Musikerinnen und Künstler agierten, wie es Gerfried Stocker ausdrückte, über die Tiefe der geografischen Entfernungen hinweg in einem Raum, der keine andere Grenze kennt als die der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen. Die Live-Performances wurden in Ö-Regional simultan übertragen. Zeitlich versetzt waren sie am 1. Oktober 1992 im Kunstradio auf Ö1 zu hören. Chip Radio war ein telematisches Live-Simultankonzert, das 1992 zwischen den ORF-Landesstudios Tirol, Salzburg und Vorarlberg sowie im ORF-Kunstradio stattgefunden hat. Im Jahr darauf folgte die Fortsetzung, erweitert um eine mediale Ebene, das Fernsehen.
Wir ersuchen die Zuhörer und Zuschauer, alle ihre Fernseh- und Radiogeräte gleichzeitig einzuschalten, die Lautsprecher auf ungewohnte Weise aufzustellen, Fenster und Türen zu öffnen, mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten und ein ganzes Haus zu beschallen.
Thank you.
Wie Chip Radio war auch Real Time eine Live-Kollektivkomposition mehrerer Künstlerinnen und Künstler, die in den nun auch über das Fernsehen vernetzten ORF-Landesstudios Innsbruck, Linz und Graz gemeinsam spielten. Für die Visualisierung der Interaktionsprozesse zwischen den Akteuren wurden eigene Körperinterfaces und Roboter entwickelt und gebaut. Realtime produzierte 2 Live-Sendungen, die parallel in Radio und Fernsehen ausgestrahlt wurden. Realtime im Radio war aber nicht die Stereo-Version des Fernsehtons und Realtime am Fernsehmonitor nicht einfach das Bild zum Ton, sondern die beiden normalerweise getrennten Senderäume des Fernsehens und des Radios bildeten einen gemeinsamen vernetzten Raum für das Konzert.
Ja, das haben sich die Künstler sehr genau überlegt. Das ist ganz genau, da hat es immer Treffen gegeben. Es war auch schon eine internationale Gruppe von Künstlern und die haben sich immer wieder getroffen und haben dort die Details dann diskutiert und bis hin zu ihrer Bekleidung fürs Fernsehen wurde das alles ganz genau entwickelt. Simultan mit dem Radio und es war in jedem der 3 Studios, Landesstudios, eben wie dem Foyer, waren Performances für ein lokales Publikum vor Ort. Das war auch bei Cheap Radio so. Und dann hat es natürlich eine eigene Bildregie gegeben. Da wurde auch das Bild dann im Fernsehen zum Teil so überlagert oder es war geteilter Bildschirm. Und der Sound war vom Andres Bossart für alle. Der hat den Sound aus allen 3 Landesstudios räumlich gemixt. Auch schon bei Chip Radio hat er das sehr schön gemacht. Also wirklich in den Räumen der Performance war räumlicher Sound und dann war ein räumlicher Sound auch für die Massenmedien. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss man sagen.
Die eigentliche Bühne von Realtime war der telematische Raum der Kommunikations- und Sendemedien. Der Künstler Andres Bossart meint, es war eine eigene neue Art der Kommunikation. Folgendes sagte er vor der Radiosendung 1993.
Es ist eine Kommunikation, die mit einem emotionellen Gefühl zu tun hat, mit jemandem verbunden zu sein, der weit weg ist. Es ist etwas ganz Entscheidendes, ob der im Studio nebendran ist, wo ich schnell, wenn ich eine Pause mache, mit ihm einen Kaffee trinke, oder ob der sehr viel weiter weg ist. Es ist, für mich ist es ein sehr feines Gefühl von Präsenz, von Aufmerksamkeit, das weiträumig über die ganze Erde verteilt ist. Und es entsteht dadurch ein Gespür für größere räumliche Zusammenhänge direkt in meinem jetzigen körperlichen Zustand hier.
Ich glaube, das ist auch heute noch für viele nicht ganz einfach, das zu verstehen. Das Interessante ist, dass es immer Künstler gegeben hat, die das verstanden haben, die in ganz anderen Räumen gedacht haben. Also das ist mir ganz deutlich geworden. Ich habe das schon gesehen, eben wirklich bei den frühen Telekommunikationsprojekten. Da haben auch nicht alle Teilnehmer also das gleiche Bild im Kopf gehabt. Aber es hat immer Künstler gegeben, die also einen unglaublich großen und komplexen Raum im Kopf gehabt haben und nicht fixiert waren auf ihren eigenen Raum.
Es sei ein Irrtum, so sagt auch Andres Bossart, zu meinen, diesen Raum, den die Vernetzung eröffnet, müsse man verstehen. Es ginge darum, zu schwimmen in dem vernetzten Kreislauf.
Das kann man nicht verstehen, wenn man nebendran steht und sich erzählen lassen will, wie das ist, wenn man im Wasser schwimmt. Dann muss man einfach schwimmen. Man kann das nicht erklären. Das kann man niemandem erklären, wie das ist mit Schwimmen, wenn er nicht schwimmt. Jeder kann insofern mitschwingen und mitschwimmen, wenn diese Lautsprecher dreifach aufgestellt sind, entstehen ein Raumklang, der jedem Hörer sehr hilft, in diesen Raum einzusteigen. Es ist eine Riesenchance und es ist ein absolut einmaliges Ereignis, dass zugleich Radio und Fernsehen sowas übertragen, weil das eigentliche Raumpotenzial entsteht nur, wenn diese 3 Sachen gleichzeitig, diese beiden Radiokanäle und der Fernsehkanal vom Ton her gleichzeitig im Raum wiedergegeben werden. Die Stimmung, die Resonanz zwischen diesen 3 Kanälen lässt den Raum entstehen. Nur auf dem Fernsehen sieht man nur einen Ausschnitt. Das ist ein dreidimensionaler Raum, es ist wie bei einem Hologramm. Dieser Raumklang entsteht, wenn zugleich Österreich 1, Radiosender, Stereophon eingeschaltet wird, am besten nach hinten im Raum, und ORF1, der Fernsehkanal mit dem Ton in dem vorderen Bereich des Raumes.
Soweit die Anleitungen von Andres Bosshardt für die Teilnahme am telematischen Kunstprojekt in Echtzeit, Realtime, gerichtet an das Publikum vor den Radios und Fernsehgeräten. Den telematischen Raum können wir heute nicht reproduzieren, aber wir präsentieren einen Mitschnitt der Realtime-Radiosendung vom 1. Dezember 1993.
Realtime, Sie bleiben hier. Oder.
Sie bleiben hier. Oder. Gleichzeitig.
Piani su camice verde, verde negli occhi della prima infermiera, ventre tondo, appoggiato per sbaglio suo dito a riprova dell'essere vivo. Piccoli verdi elefanti, su sfondo bianco, fanciullo, E tu?
Forse non sei scalfita, incantata. Verdi, piccoli elefanti, si scuole bianco, ventre tondo, appoggiato dal sbaglio suo dito a riprova. Thank you.
So klang das telematische Simultanprojekt Realtime 1993. Mit diesem Ausschnitt schließen wir die heutige Radioreise in die Vergangenheit und setzen die Beschäftigung mit vernetzten Projekten in etwa einem Monat fort. Anschließend werden wir mit Kunstprojekten, die Anfang der 1990er Jahre erstmals auch online stattfanden. Die Sendungen zur Geschichte der Radiokunst auf Ö1 werden gemeinsam mit Heidi Grundmann und mit der Künstlerin Andrea Sodomka zusammengestellt, die beide ihr Fachwissen und Material zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür.
Kunstradio.at.
Präsentation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Technik Ralf Gabriel.